Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Und anlässlich der Halloween-Folge haben wir uns gedacht, wir laden eine Expertin für
gruselige Sachen.
Gruselige Geschichten ein.
Und zwar darf ich begrüßen die Franziska von Darf's ein bisschen Mord sein, meinen absoluten Lieblings-True-Crime-Podcast, made in Austria, made in Vienna, und sie sitzt neben mir. Ich bin aufgeregt wie sonst einer, aber stell dich am besten selber mal vor.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll nach dieser Begrüßung. Ja, mein Name ist Franziska Singer und ich habe den Podcast Darf's ein bisschen Mord sein, zusammen mit meiner Kollegin Amrei Baumgartl. Und jede Woche sprechen wir über einen neuen Fall.
Und heute, was hast du für uns mitgebracht?
Heute habe ich etwas mitgebracht, wo ich mir gedacht habe, das passt auch ein bisschen zu euch, weil es geht um Liebe und Sex und True Crime.
Das passt wirklich gut zu uns.
Es wird auf jeden Fall gruselig.
Manche Dates fühlen sich ja eher so an wie True Crime.
Ja, aber
bin sehr gespannt.
Damit das auch ein bisschen zu uns passt, haben wir uns gedacht, wir stellen den Fall vor und danach reden wir ein bisschen darüber, warum Sex oft ein Mordmotiv ist, warum Frauen viel öfter True Crime hören und ja, warum sich eben jedes Date auch manchmal wie ein Horror anfühlen kann. Also Happy Halloween da draußen und viel Spaß mit dieser ganz besonderen Folge.
Ich fange ja immer gern mit einer kleinen historischen Einführung an. Wir befinden uns heute in den USA. Die 1920er Jahre sind in den USA keine einfache Zeit. Es herrscht Prohibition, also striktes Alkoholverbot überall, auch zu Hause, und viele Bars und Clubs werden geschlossen. Aber wo lernt man als Single am besten neue Leute und potenzielle Partner kennen?
In Bars.
Auf
in
Tinder. Bars.
1920 ist jetzt schwierig.
Ach so, 1920, okay.
Nicht 2020.
Genau, in Bars, in Clubs, wo Leute trinken und tanzen und einfach miteinander ganz locker plaudern können. Und deswegen sind Kontaktanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften zu dieser Zeit ein Riesengeschäft. Die meisten, die hier Anzeigen aufgeben und auch darauf antworten, sind Personen mittleren Alters, die bislang nicht viel Glück in der Liebe hatten oder schon verwitwet sind, aber auch ganz junge Leute, die es kaum erwarten können zu heiraten, weil heiraten bedeutet, dass sie endlich auch bumsen können. Dass man die Freuden des Ehelebens erfahren möchte, Zitat, bedeutet in diesen Zeiten, ich bin geil, ich will ficken und ich würde dafür sogar heiraten.
Die hat sich eindeutig geändert.
Also lang bevor es Tinder, Bumble, Elite-Partner oder Parship und was es auch alles gibt, gab es also solche Kontaktanzeigen und auch Partnervermittlungsagenturen. Mhm. Ein solcher sogenannter Love Club in Detroit, also ebenso eine Agentur, erhält Ende der 1920er pro Tag, wollt ihr raten, wie viele Briefe?
5.000.
Weniger.
500.
Ja.
Du hast nämlich bei 5, hast du so geschaut, so okay, 500.
So zwischen 100 und 500 Briefe im Durchschnitt, je nach Club.
Also pro Club?
Ja. Wow. Die werben zum Teil damit, dass sie die reichsten Witwen und Witwer im Angebot haben, die einfach nur Liebe suchen.
Da hätte ich mich auch beworben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist dieser Club?
Das kostet die Sucher und die Suchenden natürlich etwas Geld, aber das ist es natürlich wert.
Für die große Liebe alles.
Ja, genauso wie man halt heute dann das Geld für Tinder Gold ausgibt oder sowas. Anfang der 1930er wird die Prohibition größtenteils aufgehoben, aber bald gibt es ein ganz anderes Problem, weil durch den Zweiten Weltkrieg herrscht quasi überall ein Überschuss an Frauen im Land, weil viele junge Männer natürlich im Krieg fallen. Mhm. Und die Kontaktanzeigen sind immer noch ein Hit für beide Seiten. Das ist natürlich auch etwas, das Heiratsschwindler und andere Betrüger magisch anzieht. Und zwei, die sich das zunutze machen, sind Raymond Fernandez und Martha Beck. Martha Jewel Seabrook kommt am 6. März 1920 in Florida zur Welt. Sie hat eine Erkrankung der Drüsen, die dazu führt, dass ihr Körper sich schneller entwickelt als der der meisten anderen Kinder. Als sie 13 Jahre alt ist, vergewaltigt sie ihr eigener Bruder. Martha erzählt der Mutter davon und die schlägt sie, weil sie meint, dass Martha ihn verführt hätte. Marthas Körper ist nicht nur früh schon sehr weit entwickelt, sie ist auch stark übergewichtig. Nach ihrem Schulabschluss macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester, hat es aber schwer, eine Stelle zu finden, wegen ihres Gewichts. Sie bekommt einen Job als Assistentin in einem Bestattungsinstitut und bereitet dort weibliche Leichen für ihr Begräbnis vor. In den USA ist die Einbalsamierung ja seit dem Bürgerkrieg ein Mordsgeschäft Also Einbalsamierung bedeutet, da werden alle Körperflüssigkeiten gegen eine Flüssigkeit wie Formaldehyd ausgetauscht, um die Leiche länger haltbar machen zu können. Und dann kann man sie halt auch besonders hübsch im offenen Sarg präsentieren und besonders lange. Auch im offenen Sarg präsentieren, wenn man die Toten ganz natürlich lässt, aber dann kostet es natürlich weniger. Und das ist halt ein Grund, warum diese Einbalsamierung in den USA immer noch quasi gang und gäbe ist.
Krass.
Später findet Martha allerdings in einem Armeespital auf der anderen Seite des Landes eine Anstellung, und zwar in Kalifornien. 1942 und 1944 versucht sie, sich selbst das Leben zu nehmen. Es ist auch nicht das erste Mal, sie hat es als Jugendliche auch schon mehrmals versucht. Martha flüchtet sich gerne in eine romantische Fantasiewelt, sie liest Liebesromane und Magazine und geht nur ins Kino, wenn es einen Liebesfilm spielt. Sie hat mehrere kurzlebige Liebschaften und wird schließlich schwanger. Der Mann, der dafür mitverantwortlich ist, will sie nicht heiraten, daher kehrt Martha 1944 nach Florida zurück. Hier erzählt sie, dass der Kindsvater ein Soldat ist, der während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz im Pazifik gestorben ist. Es wird sogar in der örtlichen Zeitung über diese angebliche Tragödie berichtet.
Ein kleiner Skandal, würde ich sagen.
Aber es hat sich angeboten, dass man einfach quasi verschwinden lässt Geschichte, in der Erzählung.
Ja, so kann man ein, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, so kann man ein Hoppala gut verkaufen quasi. Mhm. Und dann blickt niemand auf diese ledige Mutter hinab. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter wird sie von einem Busfahrer namens Albert Beck schwanger. Die beiden heiraten, doch ein Jahr später reicht Martha die Scheidung ein. Der Mann liebt sie nicht, es ist anders als in all den Romanen und Liebesgeschichten in den Hunderten von Magazinen, die sie nur so verschlingt. Im Januar 1946 tritt sie eine Stelle in einem Kinderheim an und steigt dort sehr schnell auf. Aber ihr seelischer Zustand ist sehr schlecht. Sie ist depressiv und leidet massiv darunter, dass sie wegen ihrem Gewicht von ihren Kollegen und Kolleginnen verspottet wird. Ende des Jahres setzt sie eine Kontaktanzeige, in der sie zwei nicht ganz unwichtige Faktoren verschweigt, in eine Zeitung, nämlich, dass sie gut 250 Pfund wiegt, also über 110 Kilogramm, und Mutter zweier Kinder ist. Jeden Tag läuft sie erwartungsvoll zum Briefkasten, um zu sehen, ob ihr Prinz sie endlich gefunden hat, und wird immer wieder enttäuscht. Bis sie eines Tages einen Brief von einem Mann namens Raymond Fernandez erhält. Raymond Martinez Fernandez wird am 17. Dezember 1914 auf Hawaii geboren. Er ist ein kränkliches Baby, was die Familie nicht besonders glücklich oder stolz macht. Als er 3 Jahre alt ist, zieht die spanischstämmige Familie nach Connecticut, und als Raymond 18 ist, zieht er nach Spanien zu seinem Onkel. Hier heiratet der mittlerweile gut aussehende, kräftige junge Mann eine Frau, die in einer Quelle Encarnación heißt und in einer anderen Agnesia. Ich bleib bei Encarnación, weil das viel cooler klingt. Sie bekommen 2 Söhne und 2 Töchter und Raymond kämpft im Zweiten Weltkrieg in der spanischen Armee, angeblich sogar als Spion für die Briten. Ende 1945 kehrt er in die USA zurück, doch auf dem Frachter, auf dem er reist, fällt ihm ein schwerer Gegenstand auf den Kopf. Die Kopfverletzung, die seinen Schädelknochen eindäpscht, also wirklich eine Einbeulung hinterlässt vermutlich auch bleibende Schäden an seinem Gehirn.
Oh weh.
Das zeigt sich auch daran, dass seine Persönlichkeit sich verändert. Von einem offenen, höflichen Mann wird er zu jemandem, der immer auf Distanz ist und schnell wütend wird. Nachdem er mehrere Wochen in einem Spital in Curaçao verbracht hat, kehrt er mit einem anderen Schiff endlich in die USA zurück und wird vom Zoll mit mehreren gestohlenen Textilien erwischt. Warum er das getan hat, dafür hat er keine Erklärung. Er sagt nur:
Ich weiß es nicht. Ich kann nicht denken. Ich kann nicht sagen, warum ich das getan habe. Ich habe gesehen, wie andere 1 oder 2 Handtücher in ihre Tasche gepackt haben, also habe ich dasselbe tun wollen. Aber ich konnte nicht damit aufhören.
Dafür muss er 1 Jahr ins Gefängnis. Dort wird ihm von seinem Zellengenossen, einem Mann aus Haiti, Voodoo näher gebracht. Allerdings liest er ein Buch darüber, das sehr viele falsche Informationen über diese Religion enthält, wie zum Beispiel, dass Folter und Menschenopfer äußerst wichtig seien. Das fasziniert Raymond. Bald ist er davon überzeugt, dass er große geheime Macht über Frauen hat. Er glaubt, er kann über weite Distanzen hinweg mit Frauen Sex haben.
What? Wie soll das funktionieren? Erklär uns das auch noch.
Er kann sie einfach bezirzen und sie zu seinem Eigentum machen.
Okay.
Okay.
Neue Skills.
1946 ist Raymond wieder frei und zieht zu seiner Schwester nach Brooklyn in New York. Er schreibt Dutzende von Briefen an solche Clubs einsamer Herzen und freundet sich mit einsamen Frauen an. Sie schicken ihm einen persönlichen Gegenstand, wie einen Ohrring oder eine Strähne ihres Haars, und das kann er in seinen Ritualen verwenden, um sie ihm dann sexuell gefügig zu machen.
Den Trick haben schon mehrere versucht, glaube ich.
Ja, also er glaubt das auch nur. Das funktioniert nicht wirklich. Was tatsächlich geschieht, ist, dass sie ihm halt oft Schmuck und Bargeld schicken und er antwortet dann einfach irgendwann nicht mehr.
Mhm. Ah, Ghosting. Smart.
Gar nicht so blöd.
Mhm. Naja. Ghosting 1920.
1940 sind wir.
Mhm. Ah, wir sind schon 1940. Oh, ja, Entschuldigung, zweiter Weltkrieg. Ich bin noch bei den 1920ern hängen geblieben. Aber ja, so kann man auch sein Geld machen.
Genau. Die Opfer sind beschämt, auf einen Betrüger hereingefallen zu sein und melden das der Polizei dann oft gar nicht.
Verständlich, wenn das doch damals noch nicht so, ja, oh, ja, nicht wahrscheinlich auch so
salonfähig war.
Ja, dass man halt Single ist.
Dass man überhaupt Single ist, ja.
Und für ihn ist das äußerst praktisch, weil so bekommt er das Geld und muss nicht dafür arbeiten.
Mhm.
Im Januar 1947 lernt er über so eine Korrespondenz Jane Lucilla Thompson kennen. Sie ist frisch geschieden, sie ist einsam und besonders empfänglich für Komplimente und Süßholzgeraspel. Ein perfektes Opfer also für Raymond. Im Herbst 1947 reisen sie gemeinsam nach Spanien, auf ihre Kosten, versteht sich, und während der ganzen Zeit ist er übrigens immer noch mit der Spanierin verheiratet, mit Encarnación. Und schließlich reisen die beiden auch nach La Linea, wo Encarnación mit den Kindern lebt.
Das ist aber ein bisschen ein dummer Fehler.
Du, es macht anscheinend gar nichts. Die drei gehen zusammen essen und ich weiß nicht.
Das war damals irgendwie so, glaube ich, dass du mit der Affäre vielleicht gar nicht so auf bösem Fuß warst, sondern...
Ich habe gedacht, das bitte nimm den Alten. Er bringt eh den Schmuck nach Hause.
Das Ganze läuft eh nicht mehr lang, weil nach einem Streit zwischen Jane und Raymond wird Jane tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Die Frau wird beerdigt, ganz ohne Autopsie.
Puh, na gut, wir können uns denken, was passiert ist, oder?
Wir können es annehmen. Raymond verlässt sehr schnell das Land, Encarnación und die Kinder bleiben mal wieder zurück. Ist auch besser so, würde ich jetzt sagen. Zurück in New York fälscht er Janes Testament.
Oh, es wird besser.
Nun gehört ihm ihre Wohnung und all ihr übriger Besitz. Ihre Mutter wohnt zu dieser Zeit auch noch mit in der Wohnung.
Oh Gott.
Oh mein Gott.
Ja.
Ist die Mutter ihm auch vererbt worden, oder?
Anscheinend. Sie zieht dann erst später aus.
Ach so, okay.
Mhm.
Okay.
Während dieser ganzen Zeit ist er übrigens immer noch in Kontakt mit zahlreichen anderen Frauen. Eine davon ist Martha Seabrook Beck. Ihr schreibt er unter dem Namen Charles Raymond Martinez. Er schreibt, er sei ein Junggeselle, der in einem viel zu großen Apartment ganz allein lebt und sich wünscht, es eines Tages mit einer Ehefrau teilen zu können.
Also wenn da dieser Typ schreibt,
dann ghoste ich
erstmals
in meinem Leben.
Ja. Sie schickt ihm Fotos von der gesamten Belegschaft des Krankenhauses, wo sie sich taktisch klug in einer der hinteren Reihen versteckt, damit er ihre körperliche Fülle nicht sehen kann. Aber Raymond ist eh ganz egal, wie dick oder dünn, hübsch oder hässlich, alt oder jung die Frauen sind, die ihm schreiben, sie müssen nur Geld haben. Und weil Martha eine hohe Position als Krankenschwester hat, geht er davon aus, dass hier auch Kohle zu holen ist.
Mhm.
Nach ein paar Briefen, in denen er der verzweifelten Frau schmeichelt, bittet er sie um eine Locke ihres Haars. Sie ist entzückt, dieser Kerl scheint es endlich mal ernst mit ihr zu meinen. Denn das gilt schon als so ein intimer Akt, so eine Haarsträhne abzuschneiden und jemanden zu schicken.
Ich finde das ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also ich möchte keine Haarlocke von irgendwem zugeschickt bekommen.
Na, definitiv nicht, ja nicht. Na,
ja, aber na. Es war mal wirklich ein Ding.
Es war mal romantisch, ja.
Mhm. Blumen sind besser.
Halten aber nicht so lange.
Hockenblumen sind auch nachhaltig. Aber ja, ich verstehe schon.
Und die beiden haben sich ja auch noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also er hat dann einen Teil ihres Körpers quasi.
Für seinen Voodoo-Zauber.
Ja, ganz genau. Sie macht das und er macht dann seinen falschen Voodoo-Zauber damit. Den hätte es aber gar nicht gebraucht, weil Martha ist so hungrig nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, dass sie jedem verfallen würde, der ihr schöne Augen macht und einfach mal so richtig nett ist zu ihr. Und wer weiß, vielleicht ist ja dieser Mann ihr Prinz Charming. Im Dezember 1947 besucht er sie zum ersten Mal in Pensacola, Das liegt gute 2000 Kilometer südlich von New York City. Also ein ganz schöner Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir das in den USA immer nicht ganz so gut vorstellen. Also habe ich so einen Vergleich aus Europa rausgesucht. Das ist circa so wie von Wien nach Palermo. Oder für die deutschen Zuhörer von Kiel bis nach Bulgarien, nach Sofia.
Wow. Ja, die Distanzen sind andere in Amerika.
Mhm.
Und es geht meistens nur geradeaus.
Ja.
Geradeaus zur Liebe.
Oder in die Hölle.
Martha freut sich. Der Kerl, der am Bahnhof vor ihr steht, der ist fesch. Und nach dem Abendessen geht's dann auch schon zur Sache. Sie möchte, dass er bleibt, aber nach ein paar Tagen kehrt er zurück nach New York. Er hat noch ein paar Sachen zu tun dort, sagt er. Sie rennt gleich herum und erzählt allen, dass sie ihren neuen Freund heiraten wird. Ihr kennt doch diese Tradition aus den USA, diese Bridal Showers. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt.
Definitiv.
Sicher.
Es gibt bei uns mittlerweile alles, was mit Hochzeit zu tun hat, ist mega gehypt.
Also mir ist das persönlich noch nie untergekommen. Also eine Bridal Shower ist...
Bridal Shower, Engagement Parties.
Ja, das ist halt so eine Party, wo die zukünftige Braut jede Menge Geschenke von ihren Freunden erhält und einfach gefeiert wird.
Klingt gar nicht so schlecht.
Kann ich die auch so bekommen, die Feier?
Geburtstag nennt man das dann.
Single Shower.
Am Tag ihrer Bridal Shower erhält Martha aber einen Brief, in dem Charles, wie er sich ja nennt, mit ihr Schluss macht.
Nein!
Daraufhin dreht sie den Gashahn auf und versucht, sich und ihre zwei Kinder zu töten.
Puh.
Dazu kommt es aus einem nicht weiter bekannten Grund jedoch nicht. Raymond überlegt es sich anders und lässt sie dann für 2 Wochen zu sich nach New York kommen. Bei ihrer Rückkehr nach Florida findet sie ein unbegründetes Kündigungsschreiben des Kinderspitals vor. Daraufhin packt sie ihre Sachen und ihre Kinder und besteigt einen Bus nach New York City. Auch wenn das wohl nicht mit Ray abgesprochen war, lässt er sie bei sich wohnen. Jetzt hat er jemanden, der sich um das Essen kümmert, um seine Wäsche und auch natürlich um seine sexuelle Befriedigung. Also, was will er mehr? Die Antwort ist Geld, er will Geld.
Okay.
Ja. Oh, und keine Kinder. Die müssen weg.
Oh Gott.
Oh nein.
Martha leidet zwar sehr unter dieser Ansage und sie versucht, sich ein weiteres Mal das Leben zu nehmen, aber sie gibt ihre beiden Kinder bei der Heilsarmee ab.
Ernsthaft?
Krass.
Ja.
Martha, what the fuck?
Mhm. Uff. Nach und nach offenbart Raymond Martha sein wahres Gesicht. Er zeigt ihr die Dutzende von Korrespondenzen mit anderen Frauen und erklärt ihr seinen Plan. Aber Martha ist ihm schon vollständig verfallen. Sie sagt Ja und Amen zu allem, was von ihm kommt. Zusammen schmieden sie den Plan, eine Miss Esther Henney auszunehmen. Zusammen besuchen sie die Frau in Virginia. Martha gibt sich dabei als Raymonds Schwägerin aus, also als Frau seines Bruders.
Aber ich muss sagen, das klingt schon nach sehr toxischer Beziehung.
Ja, von Anfang an. Die Red Flags waren sehr deutlich.
Die waren riesig und rot.
Yep.
Und Martha hat sie gedacht, na, Ray, du bist es.
Ja. Warum er mit der Frau seines Bruders, einer heiratswilligen Dame, einen Besuch abstatten sollte, das weiß ich nicht.
Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, das kann ich mir nur daher erklären, dass oft früher, das weiß ich nämlich von diesen ganzen adeligen Sachen, die ich mir auch manchmal reinhöre, also ich höre ja nicht nur True Crime, sondern auch ein paar Geschichtspodcasts, und da wird oft gesagt, dass man das sozusagen dass die jemand für einen gut spricht. Man kann ja nicht für sich selber gut sprechen. Und oft ist es gut, wenn zum Beispiel, wenn man eine Frau irgendwie bezirzen will, dass man seine Schwester mitnimmt oder eben seine Schwägerin. Und ich glaube, das macht halt ein gutes Bild. Frauen sind ja auch irgendwie so, man glaubt so, ja, die will man sicher nicht so
vertrauenserweckend.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht als Anstandswauwau, damit die Dame ihm eben auf diese Weise vertraut. Oder es kommt jetzt kein einzelner Mann zu mir, er wird jetzt nicht über mich herfallen. Aber das mit dem gutes Wort für ihn einlegen, seine Vorzüge hervorheben, das hat natürlich auch was.
Das ist echt ein gutes Gangster-Duo gewesen, die Idee ja überhaupt.
Mhm.
Weil als Frau zu einer Frau kommen und zu sagen, der ist doch eh ganz lieber Buddha.
Ja.
Ja, ich sehe.
Und
ich
dann
schon
nimmt
wieder
das
was Böses.
Unheil seinen Lauf.
2 Wochen später heiraten Raymond und Esther. Das ist Ende Februar 1948, also nur einen Monat, nachdem Martha zu ihm nach New York gezogen ist und ihre Kinder aufgegeben hat.
Nur einen Monat?
Ja.
Ich dachte, okay, wow, der hat die aber echt schnell.
Ja, ja, es geht alles sehr
flott. Aber Esther hat die Red Flags auch nicht gesehen, glaube ich.
Absolut nicht. Hm. Zu dritt reisen sie zurück nach New York, aber jetzt erkennt Esther die Anzeichen. Sie hört Gerüchte darüber, dass Ray mit einer Frau nach Spanien gereist sei und die dort verstorben wäre. Das gefällt ihr nicht. Außerdem kommt es ihr ein bisschen seltsam vor, dass er versucht, sie dazu zu überreden, ihn als Begünstigten ihrer Lebensversicherung und ihrer Pensionsbezüge eintragen zu lassen.
Ganz klare Red Flag.
Aber das ist ein bisschen tollpatschig gemacht. Also Ray scheint jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein.
Lernt noch. Nur einen Monat später ergreift Esther dann die Flucht und kehrt nach Hause zurück. Ohne Geld, ohne Auto, aber immerhin ist sie am Leben.
Ich habe irgendwie Angst, dass jemand anderes nicht so viel Glück hat.
Im August 1948 heiratet Ray eine Frau namens Myrtle Young aus Arkansas. Diesmal gibt sich Martha als seine Schwester aus. Die Ehe wird nie vollzogen, also das heißt, Myrtle und Ray schlafen nie miteinander. Und zwar, weil Martha es vorzieht, mit den beiden zusammen im Bett zu schlafen.
Okay, das ist weird.
Das denkt sich Myrtle auch. Sie protestiert. Daraufhin geben sie ihr ein starkes Schlafmittel, nehmen ihr ihr ganzes Geld ab und setzen sie in einen Bus zurück nach Hause. Die Frau stirbt nach ihrer Ankunft im Krankenhaus.
Oh Gott.
Oh mein Gott. Das ist so K.O.-Tropfenmäßig unterwegs schon.
Mhm. Ihr herzloses Projekt läuft weiter. Die beiden schaffen es, mehrere Frauen ganz ordentlich auszunehmen. Dann entdeckt Martha, dass sie schwanger ist. Ray bandelt mit einer Frau an, die Martha gar nicht in den Kram passt. Sie ist zu jung und zu schön und Martha fürchtet, die Liebe ihres Lebens zu verlieren. Sie versucht sich mit einer Überdosis Schlaftabletten und dann, nachdem das nicht funktioniert hat, mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen. Aber es bleibt bei einem Versuch. Für kurze Zeit verlässt sie ihn und zieht zu ihrer Schwester, aber wenige Wochen später ist sie wieder zurück an Raymonds Seite und erleidet eine Fehlgeburt. Beziehungsweise heißt es auch, dass sie sie selbst einleitet.
Ah, okay, ja. Oh Gott. Also, ich weiß es nicht.
Die Geschichte macht mich fertig.
Sina braucht nach der Folge einen Tee, die hört zum ersten Mal in ihrem Leben so einen True-Crime-Fall.
Es ist mega spannend, es ist wirklich mega spannend, aber ich habe schon so viele Fragen an die, ich bin schon ganz heiß darauf, die endlich alle zu stellen.
Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at. Österreichs größtem Jobportal.
Langsam wird das Geld knapp und eine neue Kurzzeitgeliebte muss her. Jetzt lacht sich Ray die 66 Jahre alte Witwe Janet Fay an. Sie ist wohlhabend, sie ist strenggläubig und nach wenigen Wochen ist sie Raymond verfallen. Er schreibt immer von Gott und geht haargenau auf das ein, was sie hören möchte.
Klingt narzisstisch.
Außerdem nennt er sich bei ihr Charles Martin, um seinen spanischen Background völlig wegzulassen. Er möchte die gut 30 Jahre ältere Dame heiraten und er meint es wirklich ernst, schreibt er. Am 30. Dezember 1948 kommen Ray und Martha in Albany an, wo Janet wohnt. Martha gibt sich auch jetzt wieder als seine Schwester aus. Nach wenigen Tagen macht er Janet einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Sie räumt ihre Konten leer und zieht zu Ray und Martha in ein Haus in Long Island, das sie gemietet haben. Am 4. Januar schon kommt es zwischen den beiden Frauen zu einem Streit. Martha sagt später, dass sie sich nicht erinnern kann, was genau passiert ist. Sie hätte ein Blackout gehabt. Es heißt, dass sie die beiden nackt im Bett erwischt hätte oder dass Janet ihn zu vertraut umarmt hätte und jedenfalls Martha zuckt aus. Fakt ist, dass Janet irgendwann tot zu ihren Füßen liegt. Sie wurde mit einem Hammer geschlagen und mit einem Schal gewürgt. Ray und Martha packen die Tote in einen Schrank und gehen schlafen.
Okay, ist auch mal eine Lösung.
Am nächsten Tag verstecken sie sie in einer Truhe, die sie zuerst bei Raymonds Schwester lagern und dann im Keller eines anderen gemieteten Hauses einbetonieren. An Janets Familie schreiben sie Briefe, dass sie sich schon freut, bald zu heiraten und mit ihrem Mann, Mr. Martin, nach Florida ziehen wird. Ihre Familie ist skeptisch und benachrichtigt die Polizei. Gleich nachdem das erledigt ist, fahren Martha und Ray nach Grand Rapids, Michigan, um die 41-jährige Delphine Downing und ihr Kleinkind zu besuchen. Charles Martin, wie Ray sich wieder nennt, ist gut zu Delphine und ihrer zweijährigen Tochter. Sie kann sich eine gemeinsame Zukunft gut vorstellen. Bald findet Martha die beiden zusammen im Bett vor. Das gefällt ihr gar nicht und sie ist wieder rasend eifersüchtig. Als Delphine entdeckt, dass Ray ein Toupet trägt und eine hässliche Delle darunter im Schädel hat, ist sie alles andere als begeistert. Sie meint, er hätte sie belogen.
Okay, das also, ist aber auch ein bisschen chargy, oder?
Schon, aber Vorspiegelung falscher
Tatsachen.
Sie hat
nicht nur die Red Flags nicht gesehen, sie hat auch das Toupet nicht gesehen. Also, was war los mit den Ladies damals?
Ich weiß
sie waren nicht. Einsam.
Aber ich bin ein bisschen schockiert.
Sie
über
waren
all das.
Lonely und hungry und needy.
Ja, ja. Zur Beruhigung gibt Martha Delphine dann einige Schlaftabletten.
Entschuldigung, aber das ist doch...
Martha hat vor ihrem Abgang im Krankenhaus nur ordentlich beim Medizinschrank zugelangt,
ja.
Glaube ich.
Ja, Dann beginnt Delphines Tochter Raynell zu weinen. Martha kommt damit nicht klar. Sie schüttelt sie, damit sie aufhört. Und wie ihr wisst, es ist nicht gut, kleine Kinder heftig zu schütteln und zu würgen. Und damit Delphine nicht auszuckt, wenn sie wieder zu sich kommt und ihr Kind so vorfindet und dann zur Polizei gehen will, bringen sie sie um.
Ja, das ist halt immer eine Lösung, ne?
Keine, die man machen sollte.
Martha hat das für sich erkannt.
Wir empfehlen das nicht. Ray erschießt Delphine, dann betonieren sie sie im Keller ein. Raynell ist weiterhin ein Problem und schließlich ertränken sie die Kleine in der Badewanne und betonieren sie danach ebenfalls im Keller ein. Für Martha muss das besonders schlimm gewesen sein, weil sie ihre eigenen Kinder ja schon für diesen Mann aufgegeben hat.
Mhm.
Aber was muss, das muss. Sie leeren Delphines Konto und gehen erstmal ins Kino.
Okay, das ist halt
die sind echt abgebrüht, irgendwie so.
Ja.
Gehen wir ins Kino.
Als sie zurückkommen, steht die Polizei schon vor der Tür. Nachbarn haben sie gerufen, weil sie Schreien und seltsame Geräusche aus dem Haus gehört hatten. Am 1. März 1949 werden Raymond Martinez und Martha Beck dann also so richtig festgenommen. Sie fragen nicht nach einem Anwalt, wie man das gewöhnlicherweise tun würde, sondern erzählen recht freimütig von ihren Taten, von Betrug, Sex und Mord. Am Ende gestehen sie, dass wegen ihnen beiden 17 Frauen zu Schaden gekommen sind. Ihr Geständnis umfasst ganze 73 Seiten. Zu dieser Zeit befinden sie sich noch in Michigan, wo sie ja wegen Delphine hingefahren waren. Und hier gibt es keine Todesstrafe. Daher wollen sie lieber hier bleiben als nach New York zurück, wo sie auch noch wegen des Mordes an Janet Faye angeklagt werden würden. Und wo es die Möglichkeit gibt, dafür auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Man verspricht ihnen sogar, dass sie, wenn sie kooperieren und bei guter Führung im Gefängnis, in maximal 6 Jahren schon wieder draußen werden.
Was?
Das wäre ihnen nicht passiert, wenn sie nicht weiß gewesen wären, würde ich behaupten.
Oh, definitiv nicht. Mm-mm. Die Zeitungen freuen sich, wie ihr euch vorstellen könnt, irrsinnig über diesen Fall. Fotografen lauern vor der Polizeistation, dem Gefängnis und dem Gerichtsgebäude, um einen Schnappschuss von den beiden zu erhaschen, den sie dann teuer an die Zeitungen verkaufen können. Dadurch beginnt aber auch wieder ein ganz furchtbares Fatshaming. Martha ist hier übergewichtig und das ist es, worauf sich die Zeitungen stürzen. Sie wird immer wieder als unattraktiv, als seltsame Frau, als fette Martha oder 100 Kilogramm purer Zorn beschrieben.
Oh, krass.
Wow. Ja. Jeder, wirklich jeder hat eine Meinung zu ihrem Aussehen und ihrem Gewicht und während ich absolut nicht gutheißen kann, was Martha so getan hat, kann ich es ebenso wenig gutheißen, wie diese Zeitungen über sie schreiben.
Ich bin mir fast sicher, dass über Rays Delle im Kopf nicht so viel geredet worden ist, ne?
Oder über sein Toupet.
Nein, darüber wurde nicht gesprochen, ganz genau. Und wirklich, wie viel jemand wiegt oder wie attraktiv die Reporter eine Person finden, das sollte keinerlei Einfluss darauf haben, was man über sie bzw. über ihre Taten sagt.
Mhm.
Aber vor allem Frauen sind halt dem ausgesetzt, nach wie vor. Ich kenne das bestimmt selbst auch. Und wie oft habe ich schon von Bekannten von mir gehört, die im Fernsehen aufgetreten sind und dann von Personen, vor allem von Männern, beleidigende Nachrichten, vor allem auch dann über Facebook bekommen haben, weil diese Personen eine Meinung zu ihrem Outfit, zu ihrem Gesicht und zu ihrer Figur haben.
Männer haben immer Meinung zu sehr viel Dingen.
Es sind hauptsächlich Männer nämlich. Also nichts gegen Männer, aber
man muss
nicht gegen alle. Nicht gegen alle.
Aber ich habe mir letztens die Haare geglättet und ich habe sofort Kommentare von Männern bekommen. Aber mit Locken gefällst du mir besser. Ja. Und ich denke mir nur, wer hat dich gefragt?
Keiner.
Genau. Und Martha hat wirklich auch niemanden gefragt. Sie schreibt Briefe an diese Zeitungen und hier ein Beispiel.
Ich bin immer noch ein Mensch. Ich spüre jeden dieser Schläge, auch wenn ich meine Gefühle verstecken und nach außen hin lachen kann. Aber das bedeutet nicht, dass mein Herz angesichts dieser Beleidigungen und Erniedrigungen nicht blutet.
Ich finde, das hat sie sogar sehr schön gesagt.
Ich frage mich nur, warum sie lacht. Das war meine einzige Frage.
Vielleicht wird es auf die Mugshot-Fotos irgendwie nur...
Naja, dass sie sich nicht nach außen hin wirklich anmerken lässt.
Ich finde das echt, also ich meine, man muss ja dazu sagen, Martha hat es wahrscheinlich nie leicht gehabt im Leben. Mhm. Und Anna Riway hat es halt vollkommen ausgenutzt. Natürlich hat sich das hochgespült zu all dem. Ich will doch nicht sagen, dass sie unschuldig ist, aber...
Nein, ist sie nicht.
Definitiv hat das was beigetragen, wie
was
sie wahrgenommen
worden ist.
Was
mich fasziniert ist, dass sie anscheinend, wie sie ist ja wahrscheinlich schon im Gefängnis gesessen, dass sie da nur Zugang zu Medien gehabt hat. War das wahrscheinlich damals auch so, oder?
Na, du durftest Briefe schreiben.
Ach so, aber sie muss ja die Zeitungen und so auch gesehen haben, oder?
Ja, ja.
Beziehungsweise wird sie es mitgekriegt haben, wie andere mit ihr geredet haben.
Ja,
und
genau.
Ist spannend.
Abgesehen davon, dass sich jetzt alle das Maul darüber zerreißen, wie dick Martha ist, werden sie und Ray in den Medien auch gleich von Anfang an als Täter hingestellt. Dabei heißt ja, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen worden ist, also eigentlich bis nach der Verurteilung. Eine Woche nach ihrer Verhaftung verhandelt der Staat Michigan bereits mit dem Staat New York. Michigan will die Anklage wegen des Mords an Delphine und Renelle Downing fallen lassen und die Lonely Hearts Killer, wie die Presse sie nun nennt, nach New York ausliefern, wenn New York verspricht, sie für den Mord an Janet Fay auf dem elektrischen Stuhl hinzurichten. Im Sommer 1949 beginnt der Prozess gegen die Mörder einsamer Herzen in New York. Die Menschen drängen sich um einen Platz im Gerichtssaal. Jeder will dabei sein, wenn es um Sex und Mord geht, um den heißen Latino und seine fette, liebeskranke Freundin, die zusammen einsame, sexhungrige Hausfrauen getötet haben. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, bitte sehr.
Das haben wir schon gedacht.
So circa stand das damals in den Zeitungen. Das ist
aber
es auch überhaupt nicht übertrieben.
Ich finde das würde eins zu eins heute in einigen Tageszeitung.
Boulevardmedien sicher so abgedruckt
werden. Ganz genau.
Erschreckend.
Mhm. Viele der Zuseher im Gerichtssaal bringen sich so einen kleinen Snack mit, weil sie fürchten, dass ihr Platz weg
wäre.
Oh, das wäre
Leonie ihre Position gewesen. Ich glaube, die Leonie war mit Snacks in der ersten Reihe gesessen.
Ja, sie fürchten wirklich, dass ihr Platz weg wäre, wenn sie es wagen, in der Pause aufzustehen, um sich was zu essen zu holen.
Sounds like me, wirklich, oder? Entschuldigung im Sinne der Anklage.
Raymond Fernandez zieht nun einen Teil seines Geständnisses zurück. Er gibt zu, Delphine Downing getötet zu haben, aber er leugnet, Janet Fay ermordet zu haben. Er meint, er habe das nur gestanden, um seiner geliebten Martha zu helfen. Denn
sie würden mich in New York als Mörder sehen und sie gehen lassen. Als Mann wäre ich besser damit klargekommen als eine Frau. Sie haben gesagt, dass ich nur 6 Jahre absitzen müsse, wenn ich kooperiere. Und dann käme ich auf Bewährung wieder raus und könne tun, was ich wollte.
Martha sitzt da und nickt treu ergeben. Aber als ihr Geständnis vorgelesen wird, hat sie's gleich wieder mit eventuell aufkeimendem Mitleid im Saal. Ein Zitat daraus ist nämlich von Martha persönlich.
Ich kann es immer noch hören. Das Blut tropfte, tropfte, tropfte und es schien so, als ob das Geräusch im ganzen Haus zu hören wäre.
Bei dem Teil des Prozesses, in dem es um Raymond geht, geht es auch sehr viel um Sex. Zum Beispiel, wie er mit Martha und Esther Henney Strip-Poker gespielt hatte und die Gewinnerin durfte mit ihm schlafen. Bei dem Teil, wo über Marthas Schicksal verhandelt wird, geht es dagegen sehr viel um Gefühle und enttäuschte Liebe. Und sie verteidigt Raymond.
Wir haben einander geliebt. Und für mich war das absolut heilig. Sie sprechen über das Liebemachen als etwas Abnormales. Aber für die Art von Liebe, die ich für Fernandes spüre, ist nichts abnormal. Eine Bitte von ihm ist für mich ein Befehl. Ich habe ihn genug geliebt, um alles zu tun, was er wollte.
Sie sagt auch, sie hätten gar nicht versucht, Janet Fay zu erwürgen, nachdem sie diese unerklärlichen Hammerschläge auf den Kopf bekommen hatte. Und ihre Ausbildung zur Krankenschwester hätte sie gelehrt, dass man Blutungen halt am besten stoppt, indem man einen Druckverband anlegt. Und den hätte sie dann eben mit einem Schal an ihrem Hals gemacht.
Aber sie hat doch den auf den Kopf den Hammer bekommen und nicht am Hals, oder?
Mhm.
Ah ja, okay, die Logik. Wo ist die Logik?
Jetzt ist die Kündigung, die Martha damals gekriegt hat, für mich irgendwie nachvollziehbar geworden.
Aber es geht bei ihr schon auch viel um Sex. Der Staatsanwalt will alles ganz genau wissen.
Eklor.
Als Martha einige ihrer von angeblichem Voodoo beeinflussten Sexpraktiken beschreibt, verlassen einige Frauen schockiert den Saal und Massen versuchen sofort von außen in den Saal zu drängen. Und dazu möchte ich kurz hinzufügen, dass einiges, was wir heute als völlig normal ansehen, damals absolut skandalös war. Das haben gute, brave Hausfrauen nicht gemacht, wie zum Beispiel ein Blowjob.
Oh, tja. Da haben wir ein paar Tipps und Tricks, um in unserer Podcast-Folge, kann ich nur sagen.
Genau. Nach 1,5 Monaten Prozess beraten sich die Geschworenen stundenlang, um zu einem Entschluss zu kommen. Diese Jury besteht übrigens aus 10 Männern und 2 Frauen, nicht fair verteilt, wenn ihr mich fragt. Martha Beck und Raymond Martinez Fernandez werden am 22. August 1949 zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Ihre letzten Monate verbringen sie im berühmten Gefängnis Sing Sing. Aber auch während ihrer Zeit im Gefängnis hören die Schlagzeilen nicht auf. Die Lonely Hearts Killer und besonders Martha sind immer noch interessant. Es geht das Gerücht um, dass die sexhungrige Martha eine Affäre mit einem Wärter begonnen hätte. Sie nennt diese Meldung, die ihren Weg in einige Zeitungen findet, unfassbar dumm. Aber Raymond versucht, sie für seine Zwecke zu verwenden. Er bittet darum, auf der Stelle hingerichtet zu werden, weil er das nicht aushalten kann.
Der Arme.
Ja. Mhm. Ui.
Die beiden dürfen sich hinter Gittern nicht sehen, aber sie dürfen sich Briefe schreiben und da geben sie einander heiß und kalt. Sie schwören einander ewige Liebe und dann ignorieren sie einander wieder tagelang und schreiben böse Zeilen über den anderen.
Das klingt nicht so gesund.
Eher ein bisschen toxisch.
Ja, schon für die ganze Beziehung, oder? Ich glaube, du endest nicht in Sing Sing, wenn die Beziehung gesund war.
Ray schreibt seiner einzig echten Ehefrau Encarnación.
Übrigens, die gibt's ja auch noch.
Die gibt's auch noch. Ja. Er schreibt ihr auch aus dem Gefängnis Briefe. Sina?
Bin jetzt Encarnación.
Nein, du bist Ray.
Ach so.
Schade. Grüße und Küsse an die Kinder und auch für dich 1 Million Küsse und Umarmungen von dem, der dich bis zur letzten Sekunde seines Lebens geliebt haben wird.
Lüge!
Vielleicht ist es keine Lüge. Encarnación schreibt ihn zurück und das hat mich sehr überrascht, wenn du kurz Encarnación bist.
Hättest du lieber, dass ich rüberfliege und dich versohle, dafür, dass du nicht geschrieben hast, so als ob du ein kleines Kind wärst? Küsse von den Kindern. Mit all meiner Liebe, deine Frau, Encarna.
Also eh sehr herzlich.
Das, was eine gute Ehefrau heute schreibt auf so einem Brief.
Mit Tausenden von Kilometern dazwischen kann man das halt auch.
Hat sie viel Kenntnis darüber gehabt, was da war in Amerika?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber sie wird das schon mitbekommen haben.
Vermutlich, oder?
Ja, weil da ist ja der Poststempel von Sing Sing.
Ja.
Ah, ja. Okay. Mhm. Also das heißt, es kann nicht spurlos an ihr vorübergegangen sein.
Nein, ganz bestimmt nicht. Als der Tag ihrer Hinrichtung immer näher rückt und klar ist, dass alle Versuche, das Todesurteil aufzuheben oder in ein anderes umzuwandeln, fruchtlos sind und bleiben werden, werden Martha und Ray ganz versöhnlich und schreiben einander wieder ausschließlich Liebesbriefe. Am 8. März 1951 nehmen beide ihr letztes Mal ein, natürlich getrennt. Ray ist die dritte Person, die an diesem Tag in Sing Sing auf den elektrischen Stuhl steigen muss. Er ist 36 Jahre alt. Seine letzten Worte, bevor er weggebracht wird, sollen sein:
Ich will es herausschreien. Ich liebe Martha. Was weiß die Öffentlichkeit schon über Liebe?
Nachdem er tot ist, ist Martha an der Reihe. Sie ist 30 Jahre alt. Sie ist die 6. Frau, die im 20. Jahrhundert im Bundesstaat New York exekutiert wird. Ihre letzten Worte an die Presse sind:
Es ist doch egal, wer schuld ist. Meine Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Aber nur diejenigen, die wegen der Liebe leiden mussten, können verstehen, was ich meine. Ich wurde als fette, gefühlslose Frau dargestellt. Ich bin nicht gefühlslos, dumm oder debil. Seitdem diese Welt existiert, wie viele Verbrechen wurden aus der Liebe begangen?
Viele, vermutlich.
Sehr, sehr viele.
Wir hätten wahrscheinlich keine Podcasts zu füllen.
Wenn du auch nicht vermutlich, wenn es anders wäre, ja.
Aber wow. Wobei ich sagen würde, sie hat es wegen der Liebe gemacht oder der vermeintlichen Liebe. Mhm. Und er wollte sich ganz klar bereichern. Sie hätte niemanden umgebracht, wenn es nicht seine Gier gegeben hätte.
Ich glaube, sie war ein bisschen codependent, ja.
Ja, würde ich auch so bezeichnen.
Bisschen.
Ja. Ich finde es halt arg, weil ich kann mir schon vorstellen, der soziale Druck, der damals einfach auf Frauen da war, dass sie halt einen Ehepartner brauchen, dass sie versorgt werden mussten, weil sie auch kein eigenes Bankkonto vielleicht haben konnten, etc., etc. Ich weiß.
Du hast ja ganz oft einen Mann gebraucht, der unterschreibt, dass du ein Bankkonto erst haben darfst. Ja, und wenn du keinen Vater hast, wenn du keinen Ehemann hast, dann hast du ganz viele Sachen nicht so leicht machen können.
Mhm. Eben, weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr hart ist. Ich meine, muss sagen, ich bin echt schockiert darüber, wie viele Frauen noch bereit waren, so da mitzuspielen. Weil ich meine, ich glaube, diese ganzen Red Flags, die da zu sehen waren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich so geschickt angestellt haben.
Aber ich glaube, man sucht es ja, egal in welcher Zeit man sie befindet, auch heutzutage, gibt es ja auch genug Heiratsschwindler über Parship etc.
Ja.
Ist erst jetzt wieder einer über ein Tinder Heiratsschwindler festgenommen worden. Mhm. Man sucht sie dann, glaube ich, schon als sehr proaktiv Menschen aus, die vielleicht nicht so das stabile soziale Umfeld haben, bis auf die eine Dame, die dann eben, wo die Familie ja auch die Polizei benachrichtigt hat. Aber auch sogar da, man war halt einfach tausende Kilometer voneinander getrennt. Man hat nicht wirklich die ganze Zeit WhatsApp im Kino schreiben, wenn du daheim bist oder so, ob alles passt. Irgendwie, das war halt damals einfach nicht der Fall. Also ich glaube, wenn man so ein Täter war, kann man nur vorstellen, irgendwie, dann hat man sie aktiv schon Menschen ausgesucht, die vielleicht so ein bisschen leichter zu haben waren für diese Dinge, weil man einfach gewusst hat, man hat nicht sofort die Möglichkeit, dass man die Polizei ruft oder man hat nicht sofort die Familie auf der Matte stehen und wo wer fragt, was ist los, was ist passiert. Warum heiratet sie einfach so, ohne dass sie uns Bescheid sagt oder so? Ja, genau. Das ist ja da interessant.
Er hat ja auch einen falschen Namen genannt. Genau. Er hat sich ja ganz oft Charles Martin genannt oder irgendeine andere Abwandlung seines Namens. Und dann musst du halt einmal den richtigen erst finden.
Das war ja damals auch noch sehr einfach, gell?
Du könntest dich sehr leicht als jemand anders ausgeben.
Ja, und das Nächste ist, ich meine, wenn der in einem Bundesstaat einen Mord begeht, der könnte einfach Sachen packen, weggehen, bis das halt aufgeklärt worden ist, bis vielleicht der Polizei auch woanders Bescheid gegeben worden ist. Das hat ja alles ein bisschen länger gedauert. Ja,
das ist allerdings heute auch noch so, weil jeder Bundesstaat hat wieder andere Gesetze. Und es ist ganz schwierig oft, dass sie miteinander kooperieren, wenn es wirklich über die Grenzen drüber geht.
Und weil wir vorher schon in der Pause kurz ein bisschen das Thema angeschnitten haben, deine Fälle, du recherchierst ja sicher wahnsinnig lang daran, oder? Bis du diese Fälle findest. Sind das so Aufgaben, die man über Wochen hinweg macht? Oder sagst du, okay, jetzt sitze ich mir ein Wochenende hin und schaue einfach? Oder wie wählst du überhaupt einen Fall aus?
Das Auswählen, das geht sehr schnell.
Schlimmster Mord der Geschichte.
Nein, ich beschäftige mich ja schon ganz lange mit dem Thema und habe eine Liste von, ich weiß nicht, 300 Fällen, die mich theoretisch interessieren würden.
Dein Google-Verlauf würde ich gern sehen. Der ist sicher super. Die Leonie ist ja schon seit Ewigkeiten ein bekennender True-Crime-Podcast-Fan und vor allem von dir. Mir hat das immer sehr gewundert, weil die Leonie hat ja schon einmal erwähnt, dass anscheinend extrem viele Frauen True-Crime-Podcasts hören. Ist das auch bei dir so, in deiner Zielgruppe?
Ja, also die meisten Hörer sind eigentlich Frauen.
Wow.
Und ich glaube, dass Frauen sich besonders für True-Crime interessieren, weil, ihr kennt das eh selber, wir schon irgendwie so einer konstanten Bedrohung ausgesetzt sind. Mhm. Also wenn wir nachts allein nach Hause gehen, dann wählen wir eher die Gasse, die beleuchtet ist und nicht den kürzeren Weg vielleicht.
Ja.
Während die meisten Männer sich wahrscheinlich so sicher fühlen würden, dass sie halt den kurzen Weg durch diese dunkle Gasse gehen. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele das auch bewusst oder unbewusst hören, um es quasi zu studieren.
Mhm.
Weil man kann daraus schon lernen, was ist wann, wie passiert, wie haben die Personen reagiert, ist es deswegen gut ausgegangen oder hat sie es dadurch schlimmer gemacht, weil die meisten Opfer sind halt auch wie heute, sind Frauen. Natürlich gibt es auch Frauen, die Männer umbringen und es gibt Männer, die Männer umbringen und es gibt alle Geschlechter, die morden und sterben, aber
Femizide, ja, großes Thema.
Ja, aber halt von so brutalen Morden, jetzt aus Liebe und sowas, das sind halt meistens irgendwie Opfer, also sind meistens Frauen die Opfer und auch von den ganz berühmten Serienkillern wie Ted Bundy. Ja. Ted Bundy, über den es einen relativ neuen Film auch gibt, auf Netflix, glaube ich, wo er von Zac Efron gespielt wird. Ted Bundy hat in den 70ern 30 ungefähr junge Frauen und auch minderjährige Mädchen ermordet. Er hat sie vergewaltigt, er hat sie zum Teil dann in den Wald gebracht und dann Wochen später noch ihre bereits verrottenden Leichen besucht, um dann auch mit denen nochmal Sex zu haben. Er hat denen auch extra noch Schminke aufgetragen und hat dann diese Leichen
heftig
penetriert. Und das wird dann irgendwie immer vergessen. Der hatte auch in den 70ern schon Massen von Fans, hauptsächlich Frauen, auch junge Frauen, die gesagt haben, boah, Ted, ich liebe dich, ich will ein Kind von dir.
Das ist so krass, ja.
Und auch heute, es gibt Serienkiller-Fanclubs, wo die Frauen einfach diesen furchtbar brutalen, grauslichen Scheißfiguren huldigen.
Mhm. Was ich dazu sagen wollte, weil du vorhin gemeint hast, dass Frauen vielleicht sich das, weil sie halt eben sozusagen, es könnte mir ja vielleicht passieren, höre ich das so raus. Das ist sogar bewiesen. Nämlich gibt eine Studie, die sagt, das ist auch der Grund, warum Leute, wenn ein Unfall passiert auf der Autobahn, anfangen, sich das anzuschauen. Unser Gehirn ist programmiert darauf, alles zu eruieren, was mich schützen kann.
Was das heißt, Überleben sichern würde, ja.
Wenn ein Unfall neben mir passiert, schaue ich automatisch hin. Und es ist oft eine sehr unbewusste Handlung. Aber man möchte wissen, okay, wie kann ich das für mich vielleicht, dass mir das nicht passiert. Und ich denke, dass das definitiv der Fall ist bei True Crime. Ich verstehe aber trotzdem nicht die Frauen, die so Serienmörder oder so Gewaltverbrecher so huldigen. Weil ich meine, das könntest du sagen. Also
ja. Also warum manche dann sich Brieffreundschaften eingehen mit Leuten, die wegen ganz schlimmen Sachen wie Mord oder Serienmord hinter Gittern sitzen, das verstehe ich wieder so halbwegs. Weil einerseits ist es oft, natürlich nicht bei jeder Person, aber oft so eine Sache von, oh wow, es ist ein starker Mann, er könnte mich theoretisch beschützen, weil er ja so brutal ist, ja, aber er kann mir nichts tun, weil er ja hinter Gittern ist.
Ja, und da sicher die Medien spielen ja da auch eine große Rolle. Ich meine, wenn über diese Dinge gar nicht berichtet werden würde, würden diese Menschen ja teilweise nicht zu diesem zu dieser traurigen Berühmtheit kommen, die sie ja haben. Und ich glaube, so dieses, man fühlt sich da irgendwie auserwählt, wenn der auf einmal zurückschreibt oder irgendwie so, das hat natürlich eigentlich so einen Star-Faktor, oder? Also so ein.
Ja,
ich denke auch, dass wenn wir mehr über die Opfer reden würden und nicht ständig über die Täter, wäre es vielleicht. Ich meine, klar, es macht True Crime ja aus, dass man sich die Abgründe der Psyche von so Serienmördern beschäftigt. Ich meine, ich bin der größte Fan. Aber ich finde es halt oft auch schön, wenn man die Opfer dahinter nicht vergisst, wie du sagst, dass dann eben bei Ted Bundy 30 Frauen umgekommen sind, von denen wahrscheinlich ermordet worden sind.
Genau.
Und eben wir keinen einzigen Namen wahrscheinlich wissen, außer du vielleicht. Ich kann keinen
Namen. Das sind so Bewegungen dann wie dieses Say Her Name oder Say His Name in Amerika natürlich schon. Ich meine, das war natürlich auch durch Polizeigewalt heute, ist das immer sehr, keine Sorge, Ladies, es ist nur der Rasensprenkler der Nachbarn. Also so beide voll, mein Gott, ihr zwei, ihr hört die ganze Zeit total gruselige Geschichten, dann schrecken sie sich, wenn Ohrgeräusch draußen vom Fenster passiert.
Ja, weil wir eben so viele gruselige Geschichten hören. Aber das ist auch der perfekte Moment zu Halloween, dem mal zu widmen.
Ja, was ist so euer Plan für Halloween heute? Gruselige Filme schauen, oder?
Also, ich liebe Halloween. Für mich ist Halloween, beginnt das jetzt und dauert circa bis nächsten Neumond, der am 4.11. ist. Und werde das zelebrieren mit vielen Horrorfilmen, mit Thrillern, mit viel True Crime. Die Folge muss ich diesmal nicht hören, weil darf so ein bisschen Mord sein, weil ich mittendrin sitze und schon das hören kann. Und ich werde mich schminken, ausgehen und das Leben feiern.
Schöner Plan.
Das ist gut, ja.
Also Horrorfilme anschauen ist so ziemlich das, was ich in meinem Leben nie wieder machen werde. Ich habe einmal in meinem Leben an Halloween Der Exorzismus der Emily Rose gesehen und habe dann Monate, um 3 Uhr früh aufgewacht, jedes Mal. Und es war so, warum?
Hast du ein schlechtes Gessen?
Na, ich war einfach so konditioniert nach einer Zeit, glaube ich. Nein, ich halt sowas ganz, ganz schwer aus, lustigerweise. Eher so True-Crime-Sachen nur eher, aber alles, was irgendwie so in Richtung Geister und nicht nachvollziehbar und so und könnte doch eventuell irgendwie was Wahres dran sein, das ist für mich massiv schlimm.
Ich kann mir sowas also, ganz gut anschauen untertags, nicht am Abend und schon gar nicht allein. Ja, aber jetzt so um 14 Uhr zum Beispiel, wenn draußen die Sonne scheint, dann kann ich mich hinsetzen und mir Freitag der 13. anschauen oder Alien oder Halloween oder was auch immer. Das geht.
Also ich fürchte mich schon bei Scary Movie.
Was? Ich fürchte mich schon bei Beetlejuice.
Was? Ja. Okay, ich schlafe bei Horrorfilmen an und habe True Crimes vom Einschlafen. Deinen Podcast im Übrigen nicht, das ist der einzige, den ich immer morgens höre.
Mhm. Gleich zum Wachwerden?
Nein, nicht zum Wachwerden, aber bei der gassige Runde, weil ich mir das einfach, das ist so die perfekte gassige Runde für mich in der Früh. Und ich liebe es, aber ich höre das, ich kann das echt, also ich kann da, ich schlafe wie ein Baby.
Wahnsinn.
Aber was in meiner Psyche
ich glaube, dass das bei mir auch daher kommt, dass meine Mama mir immer die Augen zugehalten hat, wenn irgendwas Schirrs im Fernsehen war. Mm. Und dass ich ja ganz oft rausgehen habe müssen, wenn irgendwas Schirrs oder irgendwie was Unheimliches diskutiert worden ist, was eigentlich eher den gegenteiligen Effekt gehabt hat, nämlich den, dass ich mich nur mehr davor gefürcht habe,
ja,
weil ich es nicht hören durfte, aber total banale Dinge diskutiert worden sind. Aber so ist es dazu irgendwie, ja, ich bin da echt immer nur sensibel. Ich habe letztes Mal mit meinem Freund einen riesigen Streit gehabt, weil er sich irgendeinen Film angeschaut hat, der gar nicht so schier war. Ich war einfach komplett fertig danach. Und ich so, wieso muss ich mir das anschauen? Du weißt, ich halte das nicht aus. Lächerlich eigentlich.
Ich würde gerne wissen, was das war.
Ich glaube, dass ich das, es war, der Film mit Johnny Depp.
Der Film mit Johnny Depp.
Waiting for the Barbarians. Aha. Also ein schöner, interessanter Film, aber er hat durchaus extrem traurige, brutale Szenen und ich war einfach fertig. Ich kann sowas nicht sehen. Also es ist sehr interessant, irgendwie wie unterschiedlich der Mensch auch mit so, auch wenn es teilweise vielleicht, ich meine, in deinem Fall sind es natürlich echte Fälle, ja, aber auch mit so einer Visualisierung, wo offensichtlich es ein Film ist, ein Spielfilm und vielleicht dann nicht einmal eine wahre Begebenheit hat. Aber sogar das, manche können so super damit umgehen und manche gar nicht.
Aber ich wollte noch kurz sagen, es ist halt in den meisten Fällen auch sehr schwierig, mehr über die Opfer zu sagen, weil einfach über die Opfer nichts bekannt wird.
Ja.
Weil die Familien sagen, es ist schlimm genug, dass die Janet umgebracht worden ist. Lasst uns doch in Ruhe. Und das verstehe ich auch vollkommen.
Voll.
Aber mir ist es auch wichtig, da wo es geht, die Namen zu sagen und nicht nur zu sagen, ja, die Person, die Frau da, weil dadurch werden sie irgendwie so zu
gesichtslosen Personen. Ja,
ja, so unwichtig, finde ich.
Ich finde das auch so traurig. Also ich meine, in dem Fall haben wir ja auch, eigentlich haben wir da ganz viele traurige Geschichten, weil wir wissen halt auch nicht, und das unterstelle ich jetzt mal Ray, der war ja davor ein ganz normaler Mann, anscheinend auch sehr fröhlich, und der hatte dann vielleicht nicht nur durch seine Kopfverletzung, auch vielleicht durch seine Kriegstraumata, die er da erlebt hat.
Ja, möglich.
Die Hemmschwelle sinkt auf alle Fälle. Ja. Ich glaube, dass man vor allem so Kriegssituationen halt massiv.
Ja. Und der hat nur an sich gedacht und hat sich gedacht, dann gehe ich halt über ein paar Leichen. Und dann hat er halt auch das Glück gehabt, dass er Martha gefunden hat, die halt endlich jemanden gefunden hat, was eigentlich super traurig ist, weil hätte sie jemanden netten gefunden, wahrscheinlich hätte die wahrscheinlich mit ihren zwei Kindern noch ein nettes Haus beziehen können.
Und es ist also ein bisschen ein Mahnmal, finde ich, für Gesellschaft, weil natürlich, wenn die Gesellschaft vielleicht auch davor schon netter mit der Martha umgegangen wäre, hätte sie vielleicht auch gar nicht auf so einen Typ einlassen, sondern hätte sie vielleicht wirklich irgendwie, hätte vielleicht wirklich auch die Chance gehabt, wen zu finden, der jetzt nicht nur aufgrund eines Äußeren mit einer Frau zusammen ist, sondern einfach, weil sie vielleicht eine nette, liebe Frau ist, die einfach nur geliebt werden möchte.
Ja.
Deswegen ist es also ein bisschen die Rechnung, die eine Gesellschaft dann auch präsentiert kriegt, wenn man eben so grausam, psychisch grausam mit anderen Menschen umgeht.
Und dieses ganze Fat-Shaming, Body-Shaming, das hat sie komplett kaputt gemacht.
Ja.
Und das fängt im Kleinen an, wenn man eben blöde Kommentare schreibt zu Fernsehmoderatorinnen oder zu Politikerinnen, weil in Wahrheit, es interessiert nie jemanden, welche Krawattenfarbe der XY-Politiker hat, aber welche Farbe das Kostüm einer Politikerin hat oder
was
sie überhaupt
ein
Kostüm trägt und warum Hosenanzug und nicht Rock und bla. Das wird ständig thematisiert und das fängt in diesen kleinen Sachen an und das geht natürlich übers Körpergewicht, weil ich hasse dieses Thema eigentlich schon, dass Frauenkörper
ja so
ein Trend wurde.
In welchen Echokammern die Menschen dort teilweise drinnen sitzen. Es ist ja voll abhängig auch von welchem Medium du dir zum Beispiel Kommentare durchliest. Also es gibt ja Medien, da findest du sowas gar nicht. Oder die monitoren das halt einfach richtig gut und schauen und löschen einfach solche Kommentare. Aber es gibt nach wie vor große Boulevardmedien, die unter YouTube-Videos die krassesten Kommentare einfach stehen lassen, unbeantwortet. Und das finde ich eigentlich im 21. Jahrhundert vor allem wenn es Frauen betrifft, richtig, ja, richtig fahrlässig.
Aber wenn jetzt jemand ein Foto postet und man sieht, also die Person postet das Foto selbst und du siehst, ich sag mal, Narben am Arm, wo du dir denken kannst, okay, die Person hat sich früher geritzt, dann musst du sie halt nicht unbedingt darauf ansprechen.
Mhm. Absolut. Aber das ist
oder, halt oder wenn dir die glatten Haare nicht gefallen, dann kannst du deine Meinung einfach für dich behalten. Wenn du merkst, die Person hat 10 Kilo zugenommen, sag halt nichts. Mhm. Es ist doch für dich selber so egal.
Ja. Aber ich glaube, dass es manchmal, dass, also erstens glaube ich, dass ganz viele im Internet vergessen, dass es gewisse Höflichkeitsformen gibt. Mhm. Und das nächste ist so, dass halt sie glauben, dass ihre Meinung wichtig wäre, weil sie anscheinend sonst nie gehört werden. Weil mir wurde schon oft, also ich kriege oft so komische, wie meine Nägel aussehen, wie meine Haare sind. Und dann denke ich mir so, ich kann das gut abwehren, weil ich mich einfach selber sehr wohl in meinem Körper fühle. Und weil ich auch, wenn ich auch meinen Scheißtag habe, denke ich mir so, ist mir auch schon wurscht. Aber wenn jemand halt ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und dann ständig konfrontiert wird mit das, was das noch schmälert, ja, ich finde, da merkt man gar nicht, in welche Abwärtsspirale man da manche Menschen mental schickt. Und
es ist für eine wurscht, glaube ich. Ich glaube, sie denken sich einfach, ja, dann das schreibe ich halt einfach so. Wahrscheinlich vergessen sie es in den nächsten Sekunden wieder, dass sie das überhaupt abgesetzt haben, dieses Kommentar. Aber es ist eben, ich glaube, man verhält sich im Internet immer anders wie im echten Leben. Und es gibt sicher Dinge, die man leichter schreiben würde, aber so nie sagen würde. Und deswegen finde ich das also interessant, dass eben also dieser Connex in dem Fall mit diesen, über diese ominösen, wie heißen es, Love Clubs,
ja,
gelaufen ist. Weil dieser Kontakt ist ja auch oft eben über Briefe und immer nur die Distanz zu der Person. Und es war immer so ein, ja, man sucht sich das halt aus und irgendwie ein wahrscheinlich psychisch kranker Mensch wie der Ray hat das halt irgendwie ausgenutzt für sich. Aber es ist immer ein dummes, wenn du halt auch schon verschweigen musstest, dass du überhaupt Kinder hast und dass, ja, du, wie du dass du aussiehst, wie du aussiehst, zeugt dir davor, dass die Gesellschaft eigentlich so wirklich gar nichts dazu gelernt hat.
Aber weißt du was? Männer schreiben ja Frauen auch auf Tinder zum Beispiel, wow, finde ich gut, dass du keine Filter hast, weil die ganzen Weiber mit den, ja, Filtern brauche ich nicht. Und wenn ich so eine Nachricht bekommen würde, würde ich auch gleich sagen, okay, ja, voll. Das ist deine Meinung. Ich habe dich nicht gefragt, Baba.
Du bist zu natürlich. Und dann so, okay,
das,
ja,
ist das Red Flag. Aber
ja, voll. Du bist anders als die anderen, ist ein riesiger Red Flag.
Ja, das, wenn das jemand sagt, renn. Das Ding ist, auch wenn es ein vermeintliches also so nettes Kompliment sein sollte, ist es nicht, weil es ist in Wahrheit Frauenhass verpackt in einem Kompliment. Und wenn du eine Frau bist, die zu den anderen Frauen steht, weil jede Frau darf sich Filter draufhauen, sie darf sich die Nase operieren, die Lippen aufspritzen oder all das nicht machen, es ist ihre Entscheidung.
Ja.
Und man sollte einfach zusammenstellen.
Ja, ich meine, ich persönlich finde jetzt so einen Filter auf jedem Foto auch nicht gut, weil ich möchte halt wissen, wie die Person wirklich ausschaut.
Selbstverständlich.
Verständlich.
Aber ich sag's den Typen ja auch nicht.
Farbveränderten Filter und nicht unbedingt Persönlichkeitsveränderung.
Also Ray hätte ganz bestimmt einen Filter hergenommen, glaube ich.
Fürs Toupet?
Ja, ein Toupet-Filter. Diesen Karen-Filter mit die Haare. Kennt ihr den? Der ist super.
Ja. Aber ich finde es interessant, weil man an der Folge kann man erkennen, wo wir eigentlich auch heute noch stehen.
Und immer noch da, wo wir als Menschheit immer schon waren, nämlich.
Genau. Ja, es hat sich nicht so viel entwickelt.
Nein. Aber auf der anderen Seite muss man auch das Positive sehen. Man hat immer nur die Möglichkeit, sie ja vor allem über Social Media auszutauschen und auch eben so Clouds irgendwie zu finden für einen Body Positivity oder einfach auch nur Accounts zu folgen, die einem eben ein gutes Gefühl geben oder die Sachen auch ehrlich diskutieren und vielleicht also weniger mit erhobenem Zeigefinger, weil das ist eben genau das, auch was du sagst, so dieses, oh, ich bin so froh, dass du nicht so geschminkt bist oder dass du nicht den Filter verwendest und so. Man muss diesen Dialog muss man schon immer wieder suchen und ich glaube auch eben zu Männern auch tatsächlich. Und auch zu Männern, die vielleicht ein bisschen anders denken, aber uns extrem ermüdend ist. Aber eben nur dieser Dialog kann halt dazu beitragen, dass man als Gesellschaft vielleicht so ein bisschen einen Schritt in die richtige Richtung macht.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Und es war mal was ganz anderes, vor allem für uns.
Es war sehr spannend.
Ja, Sina durfte ihre erste True Crime Podcast-Folge
richtig begeistert
miterleben. Und
auch wenn ich nicht weiß, ob ich heute schlafen kann. Aber das werden wir, ich schreibe euch das dann morgen, okay?
Genau. Mach das. Und wir sagen danke, liebe Franziska, dass du da warst.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Also hört's rein bei Darf's ein bisschen Mord sein, beziehungsweise bei Couchgeflüster.
Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.
Bussi Baba.